Wusstet ihr, dass es nicht nur Linkshänder, sondern auch Linksseher gibt?
Anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel, alles was mit F anfängt, verbockt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder, bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Nacksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen, wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie, kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer, anders nicht als Nacksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses anders nicht als Nacksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses, es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mutmachgeschichten. Bleib dran. Und wenn du noch mehr mit mir reden möchtest und vielleicht dich austauschen möchtest, dann melde dich unter rino-story.de zu einem kostenlosen Gespräch an. Ich freue mich auf dich. Und nun, anders nicht als Nacksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Wer meine letzten Folgen gehört hat, hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit, vor allem im letzten Jahr, mit einem kleinen Jungen gearbeitet habe, der Linkshänder war. Ich wurde eigentlich als Coach gerufen, um seine Leserechtschreibschwäche zu bearbeiten, aber eigentlich ging es darum gar nicht. Und ich musste mich natürlich ganz doll kundig machen, denn Leserechtschreibschwäche, da habe ich einiges gemacht und das habe ich auch in der Schule sehr gut organisiert. Da hatte ich ein Training und ich habe auch eine kleine Abschlussprüfung gemacht. Aber Linkshänder, das ist nochmal ein Ding für sich. Und ich habe eine ganze Menge hinbekommen, intuitiv. Aber heute habe ich jemanden am Mikrofon, der davon eine ganze Menge Ahnung hat. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich heute mit Eleni Messmer sprechen kann. Ich habe gehört, den Namen wird sich nicht mehr lange tragen, aber wir sollten uns diesen Namen merken. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, das freut mich sehr.
Ich bin glücklich darüber, dass ich dich getroffen habe. Und eigentlich war es ein Besuch in einer Buchhandlung, der mich auf dich aufmerksam gemacht hat. Denn in Potsdam-Rehbrücke gibt es eine ganz besondere Buchhandlung. Ein bisschen Werbung nebenbei. Ich habe auch schon mal mit Frau Pischotka einen Podcast gemacht. Da ging es ums Lesen. Sie macht immer ganz besondere Veranstaltungen. Und bei einer Veranstaltung wurde auch ein Buch vorgestellt. In dem Zusammenhang lagen dort deine Kärtchen aus, dass du aus Trebin kommend ganz, ganz viel mit Linkshändern machst. Eleni, vielleicht wäre es ganz gut, einfach mal, bevor wir so in das Thema richtig einsteigen, was garantiert auch für Lehrer und für Eltern hochinteressant ist, denn ich habe gehört, es gibt über 10% Menschen, die Linkshänder sind. Ist das richtig?
Fast.
Aktive,
okay. Linkshänder.
Ah, okay. Vielleicht können wir dazu auch noch was sagen, dass du erstmal ein bisschen was über dich erzählst.
Ja, sehr, sehr gerne. Also noch heiße ich Eleni Messmer und ich bin Händigkeits- und Lerntherapeutin mit eigener Praxis in Trebin. Mein Schwerpunkt ist die Lerntherapie. Die meisten kommen zu mir, weil sie Nachhilfe suchen, und die, die Nachhilfe suchen, also wirklich Schulprobleme haben, da steckt doch meistens ein bisschen mehr dahinter, und die klassische Nachhilfe ist immer so ein Thema, ob das wirklich hilft. Oder ob es doch nur ein bisschen rausgeschmissenes Geld ist und man das wirklich auch am Kern angehen sollte, anstatt einfach nur das Gleiche, was in der Schule nicht verstanden wurde, nochmal zu pauken. Manchmal in der Lerntherapie geht man viele Schritte zurück und sucht den Kern, die Basis. Wo muss man denn überhaupt ansetzen, damit das Kind wirklich lernt und versteht? Ja, und in dem Zuge fallen mir natürlich dann auch die Kinder auf, die tatsächlich auch vielleicht mit der falschen Hand schreiben oder als Linkshänder zu mir kommen und nicht hirngerecht lernen, weil Linkshänder lernen anders als Rechtshänder. Das passiert bei mir alles hier in meiner Praxis in Trebin.
Da habe ich jetzt erstmal eine erste Anmerkung und eine erste Frage. Du hast gerade gesagt, dass Kinder mit der falschen Hand schreiben. Früher wurde ja gesagt, die linke Hand ist falsch. Ich weiß aber, dass du das gar nicht so meinst, wie das früher gesagt wurde. Kann es sein, dass es auch Kinder gibt, die mit der rechten Hand schreiben und die rechte Hand ist falsch?
Ganz genau. Also Kinder, die für sich mit der falschen Hand schreiben oder für sich falschen Hand. Wie schon erwähnt, 10% aktive Linkshänder haben wir auf unserer Erde. Tatsächlich gehen wir in Fachkreisen eher von 50-50 aus. Also 50% Rechtshänder, 50% Linkshänder. Es gab ja nie eine Selektion. Also es sind ja die Linkshänder nie ausgerottet worden sozusagen, sondern tatsächlich nur unterdrückt worden. Und das trägt sich von Generation zu Generation weiter. Und es wird ganz, ganz oft übersehen. Und Linkshänder lassen sich oft sehr einfach umschulen in den ersten Lebensjahren, in dem ersten bis dritten Lebensjahr. Die passen sich einfach an. Mhm. Und so kommen die dann in die Schule, haben ganz typische spezielle Schwierigkeiten und mit diesen Schwierigkeiten kommen sie dann in die Lerntherapie. Ich habe erst ein Vorgespräch mit den Eltern, dann habe ich 3 Anamnesetermine mit dem Kind alleine und noch eine Nachbesprechung. Dann erzähle ich, was mir alles in Deutsch, in Mathe und Konzentration aufgefallen ist. Und ich sage auch immer mein Kommentar zur Händigkeit, zum Beispiel, ich sehe, das ist ein echter Rechtshänder, oder ich sage, ich habe den Verdacht, dass da eine falsche Rechtshändigkeit, eine sogenannte pathologische Rechtshändigkeit vorliegt und ich würde dann eine Testung empfehlen. Und das betrifft gar nicht wenige, ne?
Okay, was sind denn so kleine Anzeichen, dass man erkennt, dass das Kind mit der falschen Hand schreibt? Oder ja, mit der falschen Hand schreibt, richtig.
Also die typischen Anzeichen, wo man es relativ schnell erkennen kann, dass auch Lehrer vielleicht so im Überblick in der Klasse sehen können, die haben es meistens schwerer, schreiben zu lernen, in den Zeilen zu schreiben. Die haben eine verkrampfte Stifthaltung. Das kann auch Lehrern schon auffallen. Ich gebe gar nicht Lehrern diese Aufgabe dazu. Lehrer zu sein ist ein Wahnsinnsberuf. Ich bin immer mal gefragt worden, willst du nicht doch nochmal Lehramt studieren? Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor diesem Beruf, so vielen Kindern gerecht zu werden. Es gibt aber so ein paar Hinweise, die kann man so nebenbei als Lehrer auch noch aufnehmen. Das ist nicht noch, dass man Lehrer noch mehr zumutet, als sie eh schon leisten müssen. Aber das wäre zum Beispiel, wenn ein Kind einen Stift anspitzt und dreht ganz dolle dabei immer die linke Hand mit. Sowas kann man so ein bisschen aus dem Augenwinkel manchmal noch mitbeobachten. Das ist zum Beispiel ein ganz klassisches Anzeichen. Meistens drehen sie beide Hände oder sie halten tatsächlich den Stift in der rechten Hand relativ starr und drehen nur mit der linken. Und auch das gibt's in verschiedenen Nuancen. Dann natürlich hatte ich schon erwähnt, die Schrift ist in irgendeiner Form auffällig, dass sie den Stift ganz verkrampft halten. Kinder klagen über Schmerzen in der Hand oder in den Schultern. Mhm. Also sie sind mit dem Schreiben nicht so ausdauernd wie andere Kinder. Und auch da gibt es Abstufungen. Es gibt Kinder, die haben eine unglaublich schöne malerische Handschrift, aber die kriegen kein Tempo drauf. Das ist ein Anzeichen. Mhm. Ja, also die bleiben ewig lang, dann steht immer, du musst schneller werden oder bemühe dich, schneller zu schreiben. Schreiben diese Kinder dann schneller, dann können die diese Handschrift nicht halten. Die wird krakeliger. Mhm. Und echte Rechtshänder, die können auch schnell relativ schön schreiben. Ne? Aber diese Kinder können das nicht. Die brauchen unglaublich viel Kraft, um diese schöne Handschrift zu halten. Oder das komplette Gegenteil, die haben einfach überhaupt gar keine Handschrift. Ne? Da wandern die Buchstaben, die Zeilen rauf und runter. Das kann auch mit Verhaltensauffälligkeiten gekoppelt sein, wie zum Beispiel Aggressivität oder Rückzug. Es gibt diese 2 Extreme, dass die ganz, ganz stillen in der Klasse mitschwimmen, die man gar nicht so wirklich wahrnimmt. Oder eben den Klassenclown, der quasi das versucht, damit zu kompensieren und mit tollen Sprüchen oder mit Scherzen und Streichen. Also das sind so die 2 klassischen, typischen Anzeichen auch dafür, dass da in der Persönlichkeit schon eine Störung mit drin vorliegt.
Ich musste gerade schmunzeln, als du das von dem Spitze erzählt hast, habe ich jetzt überlegt, wie ich meine Stifte anspitze, weil ich hatte immer schon als Kind die Chance, zum Teil Messer und Gabel und Löffel auch zu vertauschen und mit verschiedenen Händen zu essen. Geschrieben habe ich immer mit rechts und mir ist auch nicht sichtbar geworden, dass ich irgendwie Probleme gehabt hätte. Ich musste irgendwann mal mit links schreiben, weil ich Sehnscheinentzündung rechts hatte in der Abiturstufe und ich wollte unbedingt mitschreiben. Dann hatte ich an beiden Händen Sehnscheinentzündung, ging gar nichts mehr. Und ich hatte in der Abiturstufe auch eine ganz bescheidene Handschrift, ganz einfach, weil ich so wahnsinnig schnell geschrieben habe. Ich musste irgendwann mal eine Geschichtsarbeit abschreiben, weil der Lehrer das nicht lesen konnte. Normalerweise sagt man da 0 Punkte, Note 5, also heute Note 6. Der Geschichtslehrer wusste aber, dass ich ziemlich gut bin. Aber ich wusste so viel, ich muss das alles aufs Blatt kriegen. Und dann habe ich wirklich so eine Sauklaue hingelegt, dass ich selber überlegen musste, was ich geschrieben hatte. Passiert mir manchmal heute noch. Und dann weiß ich aber auch, dass ich im Stress bin, weil ich eben irgendwas ganz schnell machen muss. Aber was du mir jetzt gesagt hast zu den Linkshändern, ich habe bei dem Kind beobachtet, dass das Kind mit der linken Hand versucht zu schreiben und dann meistens rechts in der Hand etwas hat und mit der rechten Hand dauernd ein Hölzchen oder irgendwas bewegt. Ist das auch typisch?
Da würde ich tatsächlich überprüfen, ob da wirklich eine Linkshändigkeit vorliegt, weil genauso wie es auch falsche Linkshänder, also falsche Rechtshänder geben kann, die eigentlich Linkshänder sind, kann es natürlich auch falsche Linkshänder geben, die eigentlich Rechtshänder sind. Mhm. Den Fall hatte ich selber bei mir in der Praxis einmal, ich weiß es auch von Kollegen, die auch schon falsche Linkshänder identifiziert haben. Mhm. Und das macht sich genauso bemerkbar, wie eben einen falschen Rechtshänder vor sich zu haben. Also ein Rechtshänder, der kein Rechtshänder ist.
Wie kann das passieren? Weil die meisten Menschen sind ja doch Rechtshänder und kleine Kinder kopieren ja eigentlich ihre Eltern oder das, was sie in ihrer Umgebung sehen. Aber wie kann das passieren?
Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel gibt es einen Fall, der auch bei Frau Dr. Sattler im Buch beschrieben ist, dass ein Mann seinen Opa sehr angehimmelt hatte und der Opa war Linkshänder, seine beiden Eltern Rechtshänder und er wollte unbedingt so sein wie sein Opa. Und er hat alles mit rechts gemacht, aber mit links geschrieben und hatte entsprechend auch die typischen Umschulungsfolgen mit sich gebracht, bis er dann in die Beratungsstelle ging und getestet wurde und dann herauskam, da besteht überhaupt gar keine Linkshändigkeit, sondern eine Rechtshändigkeit. Und das ist einfach nachgeahmt worden aufgrund von, ja, dem Idol nachzueifern. Ne? Weil nur weil ich ein Fan von Pink bin und anfange mit links zu schreiben, weil sie auch Linkshänderin ist, dann bringt mir das als echte Rechtshänderin, ich bin tatsächlich auch Linkshänderin, aber nehmen wir mal an, ich wäre echte Rechtshänderin, dann wäre das für mich ganz, ganz fatal. Na, und wenn jetzt ein Junge seinem Opa nacheifert oder dem Papa oder der Mama und möchte Linkshänder sein oder Rechtshänder sein, dann ist das fürs eigene Gehirn tatsächlich sehr, sehr schlecht. Das ist der eine Grund, also dieses Nacheifern von Bezugspersonen. Und unser Spielzeug ist größtenteils tatsächlich für Rechtshänder ausgelegt. Deswegen haben wir auch so eine hohe Umschulungsrate immer noch bei den Linkshändern. Kurbeln, also alles, wo irgendetwas festgebunden ist, das ist alles meistens rechtshändig, ne? Also an Baggern irgendwelche Kurbeln oder an Kränen, die Kurbeln, damit der Haken mit dem am Faden runtergelassen werden kann. Das ist alles rechtshändig und da schulen sich die Kinder ganz, ganz schnell um. Es kann auch die Familiendynamik sein, ne? Es bestehen leider immer noch sehr, sehr viele Vorbehalte gegenüber Linkshändern und es kommt auch vor, wenn ich den Eltern das sage, also das und das sehe ich schulisch und ich sehe aber auch eine Grundproblematik, dass ohnehin mit der falschen Hand anscheinend geschrieben wird, das würde ich testen lassen, dann gebe ich entweder Adressen mit, man kann es auch bei mir testen lassen, aber das ist freigestellt und dann spüre ich, dass da eine ganz große Ablehnung besteht und auch durch alle Gesellschaftsschichten. Man kann jetzt gar nicht mal sagen, es betrifft vielleicht die untere Gesellschaftsschicht, die sich dagegen sträubt, sondern das ist wirklich auch in allen Gesellschaftsschichten immer noch so ein Vorbehalt gegenüber Linkshändern. Und dann bleibt das Kind ein falscher Rechtshänder. Das kann natürlich auch sein.
Ich finde es ja total krass, dass so viele Leute diese Linkshänderei immer noch fast verteufeln. Denn mir fällt ganz doll auf, dass viele bekannte Schauspieler Linkshänder sind. Wenn die irgendwie mal schreiben müssen, dann sieht man das ja. Julia Roberts zum Beispiel ist Linkshänderin. Und ich glaube auch, ich bin mir nicht ganz sicher, Robert De Niro oder Dustin Hoffmann.
Der auch.
sind Linkshänder, wo ich dann sage, das muss eine Bewandtnis haben, das sind alles kreative Menschen. Und vor kurzem, als ich diesen Jungen da hatte, habe ich mich dann auch mit meinem Onkologen unterhalten, weil ich unterhalte mich immer mit Ärzten oder einem Psychologen oder was weiß ich, was ich da alles habe, unterhalte ich mich immer auch mal ein bisschen privat. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe das da erlebt und ich bin erstaunt, dass ich das nicht weiß, dass es nicht nur Linkshänder gibt, sondern auch Linksseher. Da werden wir gleich drauf kommen. Und dann sagte er zu mir, ich weiß das. Ich sage, woher wissen Sie das? Sie haben ja mit Schülern gar nichts zu tun. Und das sagt er ganz einfach. Bei der Medizinausbildung sind diejenigen, die besten Neurochirurgen, die Linksseher sind und Linkshänder gleichzeitig, weil die nämlich seitenverkehrt operieren müssen und die machen das am schnellsten bei denen, denen ist das innewohnend. Ja? Mhm. Und ich habe eben in dem Moment, als ich mich mit dem kleinen Jungen beschäftigt habe, mir Gedanken gemacht, wie kann ich an ihn herantreten, wie kann ich das für mich organisieren, zu unterstützen, dass LRS einfacher wird, die Lese-Rechtschreib-Schwäche, dass es also aus einer Schwäche vielleicht was ganz Gutes werden kann, ist noch was völlig anderes, als einem Linkshänder das Schreiben beizubringen. Und da bin ich durch, weiß ich nicht, ob es im Internet gefunden habe, irgendwo diese Bemerkung, dass man prüfen muss, ob die Kinder links oder rechts sehen. So, also wir sehen ja eigentlich von links oben nach rechts unten. Das ist so dieser typische Blick. Und so sind ja alle Plakate, alle Bücher, alles Mögliche ist aufgebaut, zumindest im europäischen Raum. Und die Linksseher, die tun das anders. Die gucken von rechts oben nach links unten. Und da ist mir dann damals aufgefallen, ich sage, das muss ich rauskriegen. Und dann habe ich einfach Bilder genommen, wo mehrere Gegenstände in fast linienförmiger Art und Weise nebeneinander aufgebaut waren. Und das war zum Beispiel ein Bild mit Luftballons. Die hatten verschiedene Farben. Und dann habe ich ihn intuitiv gefragt, ich sage, welchen Luftballon? Ich habe also nicht nach links und rechts gefragt, sondern welchen Luftballon siehst du als erstes? Und dann sagte er mir wirklich den Luftballon auf der rechten Seite. Und dann habe ich das noch mit anderen Dingen gemacht. Und da war mir klar, dass der arme Kerl gar nicht die Buchstaben zusammenziehen kann, weil der auf der falschen Seite anfängt. Der konnte jeden Buchstaben, einwandfrei, aber er konnte keine Silben zusammenziehen.
Ganz genau. Und das fällt beim Lesen deutlich auf, wenn Sie dann zum Beispiel anstatt Mut das Wort Tum lesen. Mhm. Ja, oder anstatt Riese wird dann Reise gelesen, weil Sie springen im Wort, also Sie wissen, Sie müssen
hin und her.
Links den ersten Buchstaben nehmen und dann springt das Auge. Dann lesen Sie quasi für Rechtshänder gesehen rückwärts und lesen dann das Wort wieder weiter. Mhm. Das, auch da bei dem Sehen ist es genauso wie bei der Händigkeit 50-50. Also es gibt 50% rechtsaugenstarke und 50% linksaugenstarke.
Ah, das ist
und die sehen andersherum. Mhm. Genau, also da ist die Blickrichtung von rechts nach links bei den Linksäugigen. Ja.
Kann man das als Elternteil schon mitbekommen, wenn die Kinder klein sind?
Also häufig ist, sehr, sehr häufig ist die Äugigkeit an die Händigkeit gekoppelt. Es gibt ein paar Ausnahmen, da ist es nicht gleich, aber habe ich ein linkshändiges Kind, dann ist das häufig auch linksäugig. Also da ist schon mal eine sehr große Chance. Und wenn man das sicher weiß, dann liegt man relativ nah dran auch, dass die Äugigkeit dann auch passt. Und die Äugigkeit kann auch umgeschult werden. Also man kann sein dominantes Auge so stark unterdrücken, dass aus einem linksäugigen Menschen ein rechtsäugiger Mensch wird. Die Frage ist natürlich, ist es gut fürs Gehirn? Das bleibt noch offen. Das muss alles noch erforscht werden, sage ich dann immer.
Okay. Ist das wirklich so, dass bei Linkshändigkeit auch die Gehirnhälften, manche diskutieren, dass das falsch ist, ich glaube aber nicht, dass das falsch ist, dass die Gehirnhälften unterschiedliche Funktionen haben und miteinander sehr stark gekoppelt sind. Ist es da so, dass diese Gehirnhälften und ihre Funktion dann auch vertauscht sind?
Nein, also Linkshänder haben eine starke rechte Hirnhälfte, Rechtshänder haben eine starke linke Hirnhälfte. Es gibt sehr viele Hochbegabte, die beide Hirnhälften gleich stark abrufen können, aber auch bei denen ist entweder eine Rechtshändigkeit oder eine Linkshändigkeit und auch da kann man erkennen, welche Hirnhälfte die ein Müh stärkere ist. Also auch das kann man feststellen.
Mhm.
Aber man sollte wirklich wissen, ist man rechtshirnstark oder linkshirnstark und entsprechend die Körperseitigkeit, man spricht immer von Händigkeit, als wenn es nur die Hände betreffen würde, aber es betrifft genauso auch die gesamte, also wenn ich jetzt die rechte Hirnhälfte nehme, es betrifft die ganze linke Körperhälfte, wenn es die linke Hirnhälfte ist, dann betrifft es die ganze rechte Körperhälfte. Und das sollte man einfach wissen, ne? Weil darauf zielt ja ab, auf welcher Seite habe ich denn mehr Ausdauer? Bin ich belastbarer? Auf welches ist mein Standbein? Ne? Also ich stand jahrelang auf dem falschen Bein und habe mich gewundert, dass ich immer Rückenschmerzen habe. Ich hätte einfach auf dem rechten Bein stehen müssen, weil das rechte ist immer mein Standbein, damit ich links frei bin zum Agieren.
Im Theater heißt es Standbein und Spielbein. Weil das Standbein steht fest, das Spielbein, da kann man halt wackeln. Aber man sollte auf der Bühne mit beiden Beinen vollständig stehen, um die gewisse Präsenz zu haben. Denn ich finde das faszinierend, dass das in so verschiedene Bereiche immer wieder hineindriftet. Dass man im Theater arbeite ich mit Spielbein, Standbein und plötzlich kommt es hier in Situationen mit Linkshändern oder links... Wie hast du gerade formuliert?
Linksäugig,
dass das alles wieder auftaucht. Für mich war es in dem Moment, als ich das mit dem kleinen Jungen gemacht hatte, wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, der Junge war sich dieser Situation, dass er von der anderen Seite guckt, gar nicht bewusst. Der war aber schon in der zweiten Klasse.
Ja.
Und das ist aber normal, ja? Das kann durchaus sein.
Ja, das erlebe ich immer wieder. Also ich habe... vorwiegend Grundschüler, also ich schmeiße niemanden raus, sage ich. Ich nehme neue Schüler aus der Grundschule auf und wenn die bis an ihr Schullebensende bei mir weiter gefördert oder von mir weiter gefördert werden möchten, dann können die natürlich auch bleiben. Ich nehme in der Regel keine Oberschüler auf, weil die haben ganz andere Probleme. Die brauchen ein ganz anderes Programm eigentlich als eine schulische Förderung, sage ich immer. Und da kommt es vor, dass Kinder in der dritten, vierten Klasse zu mir kommen und das nicht wissen, ne? Dass sie eigentlich die ganze Zeit von rechts nach links lesen und die Eltern ärgern sich und sagen, wir üben dieses Wort immer und immer wieder und in der nächsten Zeile weiß ich schon nicht mehr und liest es wieder verkehrt herum. Ja, und dann sage ich, das liegt einfach daran, weil da eine Linksäugigkeit vorliegt und sie von einer anderen Richtung her liest. Und normalerweise bräuchten die Linksäugigen die Spiegelschrift, aber ob sich das jemals wirklich gesellschaftlich umsetzen lässt, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt dieses Perspektivtraining nach Maria Dünzer, das habe ich auch bei einem Schüler tatsächlich durchgezogen mit ihm, damit er überhaupt ins Lesen reinkommt, weil er wirklich so starke Schwierigkeiten hat. Nee, er wäre nie an die Normschrift herangekommen. Und mit dem bin ich das Programm durchgegangen, dass er erst einmal die Spiegelschrift lernt. Und als er das drauf hatte, habe ich gesagt, super, und jetzt drehen wir das Ganze um. Also für dich gespiegelt sozusagen. Und so hat er dann über die Spiegelschrift lesen gelernt.
Das heißt, also er hat mit dem Spiegel gearbeitet, richtig?
Nein, ich habe alle Spiegel verkehrt ausgedruckt und er hat alles für ihn richtig herum, also für uns gespiegelt, gelernt. Und als er dann lesen und schreiben konnte, habe ich es einfach umgedreht und habe gesagt, so, jetzt spiegel ich deine Schrift. Und so hat er lesen und schreiben gelernt.
Wie kann man den Spiegel verkehrt drucken?
Das geht, man kann PDFs einfach umdrehen. Man kann PDFs spiegeln.
Okay.
Ja, alles möglich. Ja,
ich habe jetzt gerade überlegt,
bietet das an.
Pergamentpapier schön drucken und dann linksrum oder auf Folien oder nicht.
Ja, notfalls hätte ich auch Blaupause genommen und dann die Seite irgendwie.
Genau.
Hätte sich eine Lösung gefunden.
Natürlich. Apropos Blaupause. Ich habe während des Studiums mal ein ganz, ganz bescheuertes Fach gehabt und wir hatten alle Angst vor diesem Fach. Und da wurden die Klausuren noch mit Blaupause kopiert. Und wir haben während einer Veranstaltung, habe ich Blaupausen gefunden. Und die waren bedruckt, das sah man ja. Und ich dachte, was steht denn da drauf? Da stand die Klausur drauf. Da habe ich die Blaupause mit nach Hause genommen, das konnte man lesen. Und dann habe ich den anderen gesagt, was drankommt. Die hatten alle eine 1 und ich habe eine 2 geschrieben, weil ich mich geschämt habe. So.
Jetzt kommt's raus.
Aber ich habe trotzdem bestanden. Da Der hat sich nur gewundert, weil wir sind dann bei den mündlichen Prüfungen sind wir alle durchgefallen. Das war ein ganz schlimmes Fach. Aber bei der Klausur haben die alle eine 1 geschrieben und ein 2. Und es gab ganz wenige, die das nicht mitgekriegt haben. Und die haben sich echt gewundert, warum dieser Jahrgang so gut war. Okay, aber du hast schon angefangen. Wobei, man muss ja heute den Schülern erklären, was Blaupausen sind.
Naja, die Kinder, die noch Eltern haben oder Mütter, meistens sind es Mütter, die noch schneidern, die kennen das tatsächlich noch.
Das stimmt.
Die brauchen das ja zum Auflegen der Stoffe. Da kennen sie es noch her, aber ansonsten kennt das keiner mehr. Das ist richtig.
Liebe Eleni, kommen wir jetzt mal zu den Dingen, die du den Eltern und vielleicht auch den Lehrern raten würdest. Wenn man erkennt, dass ein Kind eine schlechte Handschrift hat oder nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben kann und man die Vermutung hat, dass das Kind vielleicht auch Linkshänder oder linksäugig ist, welche Schritte kann man gehen und was kann man vielleicht schon im Vorfeld, bevor die Schule anfängt, machen?
Also tatsächlich läuft ein Programm über die Schuleingangsuntersuchung, damit auch zukünftig die Kinder nicht mehr in der Schule falschhändig starten. Also das soll in der Schuleingangsuntersuchung bereits, ja, wie sagt man denn?
Abgeklärt werden.
Abgeklärt werden, genau. Also die Fachleute haben da zukünftig mehr ein Auge drauf. Das kommt immer mehr. Mhm. Momentan ist es erstmal in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist die Uni Greifswald, die Studie, die da gerade läuft. Wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis es wirklich auf ganz Deutschland ausgeweitet ist und etabliert ist. Und wenn von dieser Stelle aus gesagt wird, wir vermuten, Ihr Kind ist linkshändig, gehen Sie doch zur Testung, dass man das auch wirklich umsetzt. Und auch die eigene Wahrnehmung, nein, mein Kind macht doch alles rechtshändig und mir wäre das doch aufgefallen, dass man zurücknimmt und wirklich diese Testung wahrnimmt, weil ich auch schon erfahren habe, dass Eltern eben diese Testung empfohlen bekommen haben in der Schuleingangsuntersuchung und den Termin nicht wahrnehmen, entweder gar nicht hingehen oder anrufen und absagen und dann sagen, wir haben unser Kind noch einmal beobachtet und er ist nicht linkshändig und unser Kind macht alles rechtshändig. Und das ist tatsächlich ein Trugschluss, weil ein rechtshirnstarker Mensch, also ein Linkshänder, ist fähig, alles, wirklich alles mit der rechten Körperseite auszuführen. Vom ersten Schritt losgehen mit rechts, greifen, trinken, schreiben, essen. Also alles dominant rechtshändig auszuführen. Und in Wirklichkeit steckt dahinter ein Linkshänder. Ja, also wenn dieser Verdacht kommt in der Schuleingangsuntersuchung oder ein Kinderarzt oder wer auch immer, dass man das einfach für sich annimmt und sagt, okay, wir lassen das testen, wir schauen da genauer hin. Mhm. Also dass man dem Thema schon mal gegenüber offen ist, weil das Leben leichter wird, einfacher wird, das Lernen leichter wird, wenn man wirklich seine eigene Körperdominanz auch auslebt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eine falsche Händigkeit kann das Lernen blockieren, massiv blockieren. Ich habe in meiner Händigkeitstestung auch Erwachsene. Ich hatte jetzt erst einen Doktor, der macht jetzt demnächst seinen Abschluss die nächsten Wochen bei seiner Händigkeitsrückschulung. Also es kann auch sehr intelligente Menschen treffen, die es schaffen, einen guten Beruf zu erreichen. Also die studieren, die schreiben ihren Doktor und leben trotzdem ihr Leben lang eine falsche Händigkeit. Das kann auch vorkommen. Die meisten aber leiden stärker unter dieser falschen Händigkeit. Und die fallen in der Schule eben auf. Wie schon erwähnt, ne, mit motorischen Anzeichen, dass die Linke doch relativ viel mitmacht. Aber es kann eben auch sein, dass die Linke gar nichts macht und alles über die Rechte ausgetragen wird und es dann eben zu Schulauffälligkeiten kommt. Das Kind träumt ständig weg, ist ganz woanders, ist nie bei der Sache, Konzentrationsschwierigkeiten, versteht Mathe und Deutsch nicht, obwohl es immer und immer wieder erklärt wird und auch logisch erklärt wird. Oft höre ich von den Eltern, wir verstehen das nicht. Unser Kind war eigentlich hochbegabt, dann kam es in die Vorschule oder Schule und dann war die Hochbegabung verflogen. Ja. Und das sind schon so auch Punkte, wo ich dann sage, okay, da gucken wir doch mal genauer hin, was hat denn diese Hochbegabung unterbrochen? Ich meine, für jedes Elternteil ist das eigene Kind immer hochbegabt, ob es hochbegabt ist oder nicht, das sei dahingestellt. Aber es ist ganz klar, dass Eltern immer wieder berichten, mein Kind ist im Alltag viel, viel intelligenter als im Schulkontext. Ja. Und dieser Unterschied, da stimmt definitiv was nicht. Weil ein Kind, was mir aufzählen kann, wie die Dinosaurier mit lateinischen Namen heißen und was die fressen und wie groß die sind und so weiter und so weiter. Und dann können die sagen mir auch, wie viel Kilogramm der Saurier wiegt oder Tonnen und wissen auch diese Größenunterschiede. Bringe ich das Kind aber in die Schule, dann kann es auf einmal keine Gewichte mehr zusammenrechnen kann sich das alles vorstellen. Wie viel ist ein Liter oder 100 Milliliter oder eine Tonne und ist das Auto schwerer als eine Tafel Schokolade, dann bekommen sie es auf dem Blatt Papier einfach nicht mehr hin. Da muss man dann wirklich hingucken. Also nicht nur zu sagen, okay, dieses Kind macht viel mit links, also ist es ein Linkshänder, sondern wirklich auch im Gesamtheitlichen zu gucken, ist es unterschiedlich zu Hause, außerhalb der Schule, als im Schulkontext. Was auch sehr, sehr auffällig ist, wenn Lehrer hören, dass, ja, die Eltern berichten, wir lernen zu Hause, wir haben das Diktat geübt, noch und nöcher, und das Kind konnte jedes Wort. Dann wird das Diktat in der Schule geschrieben und es ist eine 4, eine 5, eine 6. Und selbst das Kind versteht nicht, wie das sein konnte. Ich merke das auch hier in der Nachhilfe. Wir sitzen hier und der Junge oder das Mädel versteht alles und wir gehen das Übungsblatt nochmal durch und dann frage ich auch nochmal mündlich ab und das klappt. Dann geht das Kind in die Schule, nächsten Tag schreibt den Test 4, 5 oder 6. Ja? Und diese Lernblackouts, die sind relativ häufig tatsächlich. Also dass, wenn ein Lehrer hört, okay, das Kind lernt zu Hause, aber in der Schule ist das nicht abrufbar, dann sollte man hellhörig werden und sagen, ah, lassen Sie doch mal die Hirnhälften überprüfen, ist Ihr Kind Rechtshirn oder Linkshirn stark, also das heißt Linkshänder oder Rechtshänder, und darüber bekommt man die ganz häufig.
Eines meiner letzten Podcast-Folgen heißt Kopf aus, Blackout. Allerdings ist das gemünzt auf Ältere im Zusammenhang mit Prüfungen, was man da machen kann, weil eben auch die von derartigen Situationen nicht verschont werden. Ob das nun etwas mit Linkshändigkeit zu tun hat, das weiß ich nicht. Soweit bin ich jetzt noch gar nicht gedanklich gegangen. Ich weiß bloß, dass meine Tipps und meine Tricks, die ich mit den Schülern schon in den letzten 20, 30 Jahren geübt habe, dass das geholfen hat. Es gab mal eine Situation, die hatten alle Schiss vor der Mathearbeit und da habe ich vorher mit denen ein Lied einstudiert in Mathe. Die Mathearbeit ist ein Klacks, die Mathearbeit ist ein Klacks, ich schaff das, ansonsten esse ich einen Lachs. Es hat sich nicht anders gereimt als Lachs. Ich hatte zwei Klassen, die gleiche oder fast die gleiche Mathearbeit geschrieben haben. Die eine Klasse, mit der habe ich dieses Lied gemacht. Die haben das am Anfang der Mathearbeit geschrieben und mussten lachen, weil ich wirklich gesagt habe, wir singen jetzt als erstes das Lied. Die zweite Klasse hat das nicht gemacht, das war auch keine Klasse, mit der ich hätte sowas machen können. Und die Klasse hat wirklich eine gesamte Note, eine bessere Arbeit geschrieben. Die hatten eine 2,2 und eine 3,2. Wo ich dann gesagt habe, das ist ein riesengroßer Unterschied. Am Anfang des Unterrichts lachen, den Stress weglachen, Vera Birkenbeel. Und die andere Klasse wirklich von Anfang bis Ende. Ich habe zwar versucht, sie ein bisschen aufzumuntern, aber das war eine völlig andere Situation.
Ne? Ja, und auch da werden wieder die Hirnhälften aktiviert. Ne? Also Musik, Rhythmusgefühl, Musikalität ist alles rechte Hirnhälfte. Und es ist doch völlig egal, ob wir Linkshänder oder Rechtshänder sind. Denn Fakt ist, wir haben zwei Hirnhälften und die sind miteinander verbunden. Und ob ich Rechtshänder bin, ich greife auf beide Hirnhälften zu. Ob ich Linkshänder bin, ich greife auf beide Hirnhälften zu. Und natürlich brauchen wir Musik zum Leben, egal welche Händigkeit wir haben. Und das hilft ja auch jedem. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Lachen und fröhlich sein und positive Emotionen, das gebe ich auch immer sehr, sehr gerne in meiner Lernpraxis und Lerntherapie mit. Auch mit nach Hause mit. Ganz wichtig.
Und da schließt sich auch wieder der Kreis. Du hast nämlich am Anfang gesagt, es bringt gar nichts, in den Therapien nochmal zu pauken. Genau das Gleiche, sondern es kommt darauf an, und das ist, glaube ich, das, was dich auszeichnet, was ich auch sehr, sehr gut kann, glaube ich, eben aber im Zusammenhang mit anderen Lernschwierigkeiten, dass man die Gehirnhälften beide mit Impulsen belegt, dass man aber auch gleichzeitig dem Kind sagt, du bist gut, so wie du bist. Wenn du möchtest, dass du deine Herausforderung meisterst, dann helfe ich dir dabei. Du wirst es auch alleine schaffen, aber dafür brauchst du vielleicht mehr Zeit. Aber zusammen können wir das gerne machen. Und das Schönste für mich ist dann, dass ich dabei auch lerne. Also ich als Mentor oder als Coach lerne dazu. Und das war für mich wieder das faszinierendste Beispiel mit dem kleinen Jungen. Ich habe so viel von dem Kerl gelernt, dass ich gesagt habe, ey, das müssten noch viel, viel mehr Menschen wissen, viel mehr Lehrer da draußen wissen, dass das manchmal ganz kleine Schritte sind und dass man einfach nur ein Bild mit Ballons hinhalten muss, um rauszukriegen, wie der Kerl tickt. Ja.
Ja.
Und da danke ich dir unwahrscheinlich für diesen faszinierenden Einblick. Und ich denke, wer dich finden möchte, der findet dich in Trebin. Ich werde auch in die Shownotes deine Kontaktdaten, soweit du die mir zur Verfügung stellst, geben. Wahrscheinlich bist du momentan ausgelastet, oder?
Ich habe eine kleine Warteliste. Es gibt noch Vormittags- und Spätnachmittagstermine, aber ich kann natürlich nicht endlos viele aufnehmen. Ne? Okay. Ich arbeite sehr gerne und vorwiegend in 1-zu-1-Situationen, mhm. weil einfach die Ablenkungsrate dadurch sinkt mhm. und ich natürlich auch eine hohe Qualität bieten möchte. Aber es hören ja immer mal wieder Therapien auf und neue fangen an. Meine Warteliste ist zum Glück nicht riesig lang. Also es lohnt sich auf jeden Fall, zu melden und sich auf die Warteliste zu setzen.
Und Eleni, ich habe eine gute Idee. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Für die nicht ganz so starken Fälle könnte ich ja helfen, die Warteliste ein bisschen kürzer zu machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn ich dann mal nicht weiter weiß, dann melde ich mich bei dir, dann lerne ich wieder was dazu.
Sehr gern. Aber man lernt mit jedem Klienten. Also es war jetzt noch nicht so, dass ich gedacht hatte, das ist so Schema F. Es ist jeder individuell und ich muss auch immer individuell reagieren.
Und das Wichtigste dabei ist immer, das Selbstwertgefühl zu steigern. Und es dauert noch ein kleines bisschen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir bis dahin warten sollen. Da kannst du noch entscheiden, denn am 13. August ist Linkshändertag. Aber das wäre noch ein bisschen hin. Aber trotz allem wünschen wir allen da draußen, egal ob links oder rechts, ihr kriegt's in den Griff. Wir schaffen das. Und wenn ihr unsere Hilfe braucht, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Eleni, für dieses wunderbare Gespräch.
Ich möchte ein letztes Wort an dich sagen. Ich hoffe, wir können unsere Unterhaltung irgendwann noch einmal fortführen.
Es war wunderschön. Und es hat, im Gegensatz zu sonst, war das nämlich jetzt ein heißes Eisen, weil wir haben kein Vorabgespräch geführt, sondern wir haben das gleich ad hoc gemacht und es hat gepasst. Es hat richtig gut gepasst und das finde ich ganz toll. Da merkt man auch, dass die Chemie stimmt und ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Und hier ist Rino, die Mutmacherin.